Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackelaif und heute rede ich wieder über den 39C3, der dritte Tag des Kongresses. Das mache ich wieder nicht alleine, sondern in Begleitung. Heute ist Basti mit dabei. Hi Basti.
Ja, moin moin.
Ich merke, dass der dritte Tag, den dritten Tag alle Streams schauen, so langsam an meine inneren Akkus geht. Und ich bin auch jetzt wieder 13 Stunden wach. Also wenn ich hier und da einen Fehler mache, etwas verwechsle, etwas verdrehe, bitte intervenieren Sie. Und ansonsten, ich merke, obwohl ich nicht vor Ort beim Kongress bin, der Kongress ist eine Veranstaltung, die ist so galaktisch interdimensional, dass sie auch in der Ferne mein Gehirn frittiert.
Ich weiß nicht, ob du die letzten Jahre auch das Gleiche geschafft hast, was du heute geschafft hast, dass du jeden einzelnen Vortrag siehst. Ich war letztes Jahr noch ziemlich gut dabei und habe so die größten Vorträge eigentlich alle gesehen. Heute bin ich aber ein bisschen hinterher und habe nur so die für mich ansprechendsten gesehen.
Ja, also in der Regel ist es ja so, die Talks sind für, wenn du nach dem Kongress mit CCC-Bola in der Badewanne liegst. Ja. Und für vor Ort ist das ein nettes Rahmenprogramm. Aber also ich habe die letzten Jahre angefangen, mehr Talks zu schauen. Aber eigentlich bin ich nicht für die Talks zum Kongress gekommen, sondern zum die Leute wiedersehen. Und das war immer so der nette Nebeneffekt von, ich treffe die Leute, die ich mag, wieder, war, oh, und wir sind doch eine Fachkonferenz, um nicht zu sagen, die Fachkonferenz für Hacker in Europa. Und am Ende des Tages entsteht interessanter Content. Ich möchte grüßen, und zwar schreibt hier im Chat Elizabeth 2020p. Guten Abend. Guten Abend, Elizabeth.
Ja, guten Abend.
Bevor wir zu den Talks des heutigen Tages kommen, mein persönliches Tageshighlight fand nicht auf dem Kongress statt, sondern ich habe eine E-Mail bekommen und wir haben ein Interview, das in der Pipeline ist. Und ob das Interview nun stattfindet oder nicht, ich freue mich natürlich, wenn es stattfindet. Und eigentlich lebe ich ja nach der Maxime SI dann Gag, aber ich kann nicht an mich halten und es passt gerade so gut zum Thema. Ich habe eine Interviewzusage von Andrew Bartow bekommen. Andrew Bartow hat letztes Jahr den Turing Award gewonnen. Der Turing Award ist so ungefähr der Nobelpreis für Informatiker. Und er gilt als der Vater des Reinforcement Learning. Also, dass Maschinen aus ihrem Verhalten heraus Ableitungen treffen können, mit denen sie danach ihr Verhalten ändern. Von der Quadcopter ist sicher in der Luft oder das selbstfahrende Auto fährt um die Ecke bis hin zu, naja, überall, wo Reinforcement Learning halt drinsteckt. Also Risiken erkennen, Risiken einschätzen, vor Regulationsschleifen sich zu retten. Und das ist einfach, also als ich die Antwort bekommen habe, habe ich schon nicht mehr damit gerechnet, dass es überhaupt eine Antwort gibt. Der ist Jahrgang 48, also auch nicht mehr der Jüngste. Und dann hat er 3 Tage, nachdem ich ihn angefragt habe, geantwortet, sich erstmal dafür entschuldigt, dass es so lange gedauert hat und hat mir einen Termin vorgeschlagen. Das ist so, ich finde noch keine Worte, um zu beschreiben, wie krass das ist, dass dieses Hobby, ich rede im Internet über diese Computer, führt jetzt dazu, dass ich mit jemandem, der die höchste Informatiker-Auszeichnung, die es gibt, gewonnen hat, über sein Fachgebiet reden darf. Also ich habe hier unter anderem eine seiner Arbeiten als Buch im Regal stehen. Ich habe seine Abschlussrede damals gehört. Ich habe seine Preisverleihungsrede vom Turing Award gehört. Und das ist so einer der ganz, ganz Großen, also in einer Liga von vielleicht noch Douglas Hofstadter oder Tim Berners-Lee, dem Interneterfinder. Und wie gesagt, es gibt nur eine Handvoll Leute, 60, 70 Leute, die einen Turing Award gewonnen haben. Unter anderem die Leute, die die RSA-Verschlüsselung entwickelt haben. Und das ist schon ein sehr, sehr beeindruckend kleiner Kreis. Ja, und mit dem rede ich jetzt nächsten Monat. Und ich kann noch gar nicht fassen, dass das wirklich passiert.
Ja, ich glaube, da können wir uns echt drauf freuen, weil ich glaube, er hat viele, viele spannende Geschichten zu erzählen. Gerade als er über das ganze Thema nachgedacht hat, da war das ganze Thema ja noch bei weitem nicht da, wo es jetzt ist. Das heißt, da sind ein paar Jahre vergangen, seitdem er das ganze Thema behandelt. Und ich glaube, da gibt es echt unglaublich viel zu erzählen.
Vor allem, als er geboren wurde, da war Computer ein Job, den hatten Frauen in Röcken und Stöckelschuhen, die keine Jeans tragen durften, die mit einem Rechenschieber im Rechenzentrum Zahlen geschoben haben. Ja. Also da war Computer noch ein Job für das Fräulein Sekretärin.
Genau, und aber wann ist so 48 oder sowas?
Genau, 48 ist der geboren.
Die erste große Rechenmaschine, die so groß war wie ein Raum irgendwie gebaut wurde.
Ja, also da hattest du gerade hier mit der Bomb, der polnischen Rechenmaschine, mit der Alan Turing die Nazi-Verschlüsselung geknackt hat. So, da waren Relais alle noch Zigarettenschachtel groß und man hat am Arbeitsplatz auch die ganze Zeit Zigaretten rauchen dürfen. Und
damals war halt alles besser.
Der Typ hat halt Mathe studiert, weil es Informatik noch nicht gab, um danach Informatik zu revolutionieren. Das ist schon sehr, sehr krass. Und der war halt so im richtigen Alter als aktiver Forscher, als die Mondlandung passiert ist. Also der hat so viele krasse Dinge miterlebt. Und heute haben wir alle Computer am Handgelenk, die mehr Intelligenz mitbringen, als die Mondlandung hatte. Und die, also in der Apple Watch steckt jede Menge Reinforcement Learning, um zu verstehen, welche biometrischen Daten wie auszuwerten sind und so weiter. Und ich glaube, dieser Abschnitt, den er erlebt hat, das ist sehr singulär in der Geschichte der Menschheit. Also, dass du in eine Welt ohne Computer kommst und erlebst, wie diese Welt eine im Wesentlichen um Computer zentrierte Welt wird und dass du dann nicht nur Beobachter bist, sondern so ein relevantes Element in der Entwicklung. Ich glaube, da wird es wenig vergleichbare Biografien geben.
Ja. So. Gut, aber zum Kongress, oder?
Genau, kommen wir zu anderen Dingen, die heute passiert sind. Fangen wir erstmal damit an, was ich gestern nicht mehr sehen konnte, weil ich währenddessen geströmt habe. Und zwar Ende von Tag 2 waren noch ein paar Vorträge. Moment, hier Tag 2, richtig auswählen, will gekonnt sein. Computern ist eine Kunst. Current Drone Wars hatten wir noch besprochen, den hatte ich gesehen. Und dann lief gestern unter anderem noch ein absolut großartiger Talk. Verlorene Domains öffnen Türen, was alte Behördendomains verraten, von Tim Philipp Schäfer. Da ging es darum, dass er sich angeschaut hat, was so an Domains noch existiert hat zum Anlegen von Testmasken bei verschiedenen Behörden und Ämtern. Und dann hat er sich einfach mal so Domains wie testbund.de gekauft. Und auf einmal konnte er dann als Max Mustermann sagen, Passwort vergessen. Und dann wurde an die Catch-all-E-Mail-Adresse von testbund.de ein reguläres Passwort geschickt. Und er war Admin in einer Verwaltungsoberfläche vom BAMF. Also Dinge, die nicht sein dürften. Und dann hat er auch ein bisschen über seine Kommunikation mit dem BSI geplaudert. Das war sehr unterhaltsam. Und unter anderem hat Frag den Staat eine Liste mit 2000 Bundesdomains, so Sachen wie Tippfehler. Wenn Leute bund.de mit 2N oder 2U schreiben, solche Domains haben sie da gelistet, um einen Überblick zu machen für welche Angriffsvektoren gibt es in öffentlicher Kommunikation und staatlicher Verwaltung, dadurch, dass Domains einfach nicht mehr weiter betrieben werden. Auf jeden Fall sehr interessanter Talk, weil das ist so diese trockene Papierarbeit und kaum guckt sich jemand die genauer an, reißt es überall auf und fällt auseinander.
Ja, oder auch irgendwie, da gab es direkt, ich weiß nicht, es war glaube ich noch im Dezember, wo es direkt Newsartikel dazu gab, wo das Ganze auch nochmal ausführlich auch auf Hacker News und sowas berichtet wurde, wo es dann teilweise Domains gibt, wo halt irgendwelche Systeme, die aktiv laufen, immer noch Requests hinschicken und sowas, die aber nicht mehr, die Domains, wo die Anfragen hingeschickt werden, sind nicht mehr registriert, dann holt man sich einfach sozusagen die Anfragen und bekommt einfach mit, welche Systeme da so noch Sachen hinschicken oder Anfragen. Mhm. Ist echt interessant. Ich dachte, das müsste man auf dem Schirm haben irgendwie, so dass man alte Domains irgendwie wenigstens mal noch ein paar Jahre parkt oder mal kurz mitbezahlt. Das ist ja jetzt nicht so der große Kostenpunkt.
Mhm. Allein das ist nicht ein. Also vermutlich gibt es das, dass der Bund für die Bundes-IT einen Testpark hat für genau so etwas. Und ich hätte gedacht, dass es so die Standard-Test-Domains gibt, die man einrichtet, wenn man nur schauen möchte, läuft das System und existiert der Muster-Account. Aber dem scheint nicht so zu sein. Und das ist wieder ein bisschen zum Haare raufen. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass es dann Leuten wie ihm auffällt und er so einen Responsible Disclosure macht und nicht ein böswilliger Akteur ist. Und dann denke ich mir auch immer, Nordkorea wird durch diese Schwachstelle schon spaziert sein. Da kannst du dir aber sicher sein.
Generell kann man das bei allen Vorträgen irgendwie sagen, wo irgendwelche Sicherheitslücken oder sowas aufgedeckt werden und dann darüber berichtet wird. In den meisten Fällen ist es ja so, dass die zu dem Zeitpunkt, wo die Vorträge gehalten werden, schon irgendwie geschlossen sind, weil das Ganze irgendwie im Laufe des letzten Jahres passiert ist. Aber in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass die Leute jetzt hier wahrscheinlich nicht die Ersten sein werden, die da irgendwie draufgekommen wären oder draufgekommen sind. Also mindestens. Also bei den meisten Fällen werden wahrscheinlich mindestens irgendwie mal staatlich organisierte Hackergruppen mal gegengeklopft haben oder sowas oder
dafür. Bei Bundes-IT gehe ich davon aus, aber bei vielen anderen Sachen, der GPG-Vortrag zum Beispiel von Tag 1, ich kann mir vorstellen, dass das Leuten aufgefallen ist. Auf der anderen Seite ist das echt nischig und ich kann mir auch vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas schon, also das wird dann nur der Elite aufgefallen sein, also vielleicht der NSA, aber also ich gehe davon aus, für den BND war das neu.
Ja, das denke ich mir auch. Übrigens, moin an Windelektrik.
Moin an Windelektrik. Und Grüße gehen raus an den BND, der auch hier zuhört, weil die Leute es nicht schaffen, den ganzen Kongress auf einmal zu verfolgen. Dann lief noch ein Vortrag von Alex Böttcher, der mir sehr gefallen hat, wie wir alte Flipper-Automaten am Leben erhalten.
Mhm.
Da erzählt
er noch auf der Liste, den will ich noch schauen. Das hat mich auch interessiert, weil das wieder so ein Thema ist. Da geht, immer wenn es um Hardware geht, dann hat man so diese Connection aus Hardware, ein bisschen Software, ein bisschen Tüfteln. Das ist eigentlich immer ein genialer Vortrag.
Das ist richtig gut. Das sind vier Freunde, die als Frickelprojekt einen Keller haben mit über 100 Flippern aus allen Generationen, die sie so nach und nach am Leben halten, reparieren, spielfähig machen. Das war total großartig, weil das ist so ein schönes Nerd-Bastel-Hobby. Und dann ist es so halb privat, also sie sind kein öffentlicher Ort, aber sie wirken so wie jeder, der sich dafür interessiert, kann da mal vorbeikommen. Und ja, es freut mich immer zu sehen, wenn Leute ihre Passion so organisiert bekommen, weil ein Flipper macht Spaß. Ich glaube, da finden sich viele Leute und ja, also so an Analogtechnik rumschrauben wäre auch schon cool, da finden sich vermutlich immer noch viele Leute. Aber dann noch andere Leute zu finden, mit denen man zusammen sagt, so, wir mieten jetzt diesen Raum an, in den wir jede Menge von denen reinstellen. Also das ist, glaube ich, deutlich schwerer als andere Sachen, die man mit anderen Leuten macht, wie eine Band gründen oder einen autonomen Steineschmeißerkreis gründen oder so. Also im Vergleich dazu.
Oder einfach nur Bier trinken.
Einfach nur Bier trinken.
Das, man kauft sich einen Kasten und stellt die in einen Raum.
100 Flaschen Bier mit vier Freunden. Ja. Ja, wir wissen ja, seit unserem letzten Treffen in Person, ein echtes Hobby beginnt ab 4.000 Euro.
Aufwärts natürlich.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall waren das aus diesem Timeslot zwei sehr gute Vorträge. Danach lief Don't Look Up, There Are Sensitive Internal Links in the Clear on Geosatellites. Das war wieder so ein Vortrag, da erzählen Leute, ja, und dann haben wir uns so eine kommerzielle Satellitenschüssel gekauft und damit einfach mal nach oben geguckt. Oh, guck mal, der mexikanische Telekommunikationsdienstleister, der hat ja gar keine Transportverschlüsselung zwischen seinen Satelliten. Das kann man ja einfach mithören. Es ist also, well, nur weil es weit weg ist, heißt das nicht, dass nicht Leute trotzdem reinhören können.
Ja, ja, und das ist auch wieder so ein Thema, wo ich mir dachte, also das wird doch sicher, da wird doch sicher permanent irgendwie jemand mithören. Also.
Ja, und vor allem so eine Satellitenschüssel, die gibt es halt millionenfach da draußen. Und dann darauf zu vertrauen, dass die Leute damit schon nur Fernsehen gucken werden, ist ja crazy. Dann lief der Talk Textiles 101, Fast Fiber Transform. Und ich finde das sehr lustig, weil unter Fiber verstehen wir im Hacker-Kontext ja eher Internet übers Glas. Und hier drehte es sich tatsächlich um Fabric, also um Stoff, um Gewebe. Und da ging es von, was ist eigentlich so eine Textilfaser, über wie funktionieren Webmuster. Und das war ein sehr, sehr interessanter Grundlagenvortrag. Also auch wieder sowas, wo ich gedacht hätte, das ist eher Maker-Fair, aber ich finde total cool, dass es diesen Einstiegsvortrag gibt. Das war Props gehen raus, den werde ich bestimmt in ein paar Jahren nochmal schauen, wenn ich in das Rabbit Hole falle von, jetzt möchte ich aber meine eigene Workwear-Hose machen.
Mhm. Ja.
Dann den Machine Vision von Algorithmen zu Baumpilz in digitalen Metabolismus Vortrag habe ich angefangen zu schauen. Den habe ich aber noch auf Wiedervorlage, weil ich das Thema interessant fand. Aber ich habe den heute Morgen angeseppt und gedacht, das möchte ich in Ruhe schauen, weil das sehr umfassend war, also sehr informationsdicht. So ging es mir noch mit einem anderen Vortrag, zu dem wir später kommen, dass die Leute gut vortragen, aber es schwer ist, ihnen zu folgen, weil im Prinzip jede Folie braucht einen Moment, nochmal drüber zu schauen und nachzudenken. Und ich finde, es ist ein super schmaler Grat in einem Vortrag zwischen, man kann dir folgen bei dem, was du vorstellst, und ich hätte dazu gerne lieber einen Text, in dem ich in meinem Tempo durchlesen kann, weil teilweise wird dann sehr schnell viel vorausgesetzt. Und da hat er mich verloren, ist falsch, aber doch ein bisschen abgehängt.
Also ich stelle mir das halt auch echt schwierig vor, wenn man so deepes Research-Thema hat, wo es echt tief in ein Thema reingeht, um es irgendwie verständlich zu machen, dann man hat ja irgendwie 40 Minuten Vortragsslot und dann muss man innerhalb von diesen 40 Minuten irgendwie das so transportieren, dass alle verstehen, was man eigentlich da getan hat, aber auch irgendwie so zu verstehen und zu vermitteln, warum das so cool ist, was man da getan hat und so. Also ich glaube, das ist halt echt schwieriger Spagat, den merkt man auch, manche nicht so richtig kriegen. Also wir reden dann, denke ich, noch über einen Vortrag. Ich glaube, da meinen wir auch den gleichen. Wo es, ja, also man kann folgen und man versteht irgendwie, was da gemacht wurde, aber da wurde aus so tiefen Perspektiven irgendwie berichtet, dass ich Schwierigkeiten hatte zu folgen. Ja.
Also ist natürlich schwierig zwischen, du möchtest die Leute den ganzen Vortrag mit Inhalt versorgen und unterhalten, du möchtest etwas vorstellen, was im Zweifel komplexer ist und mehr Zeit bräuchte. Und die Frage, wo macht man dann Kürzungen, ohne dass man dadurch Leute zwischendurch verliert, das ist durchaus anspruchsvoll.
Und wo kommt dann Humor noch mit rein?
When wipe scammers meet wipe hackers, fawning fast with their own weapons von Shaolin Yu war ein total interessanter Vortrag, weil er über so Sachen sprach, wie zum Beispiel, dass er mittlerweile die Interfaces von Wipe-Coded Monitoring Software, also das, womit man seine Phishing-Software fernsteuert, erkennt er an so Sachen wie den typischen Farbschemata, die Claude bevorzugt verwendet, wenn es dir das Control Panel entwirft. Und ja, da dachte ich mir wirklich, da hat jemand sehr, sehr viel schlechte Wipe-Coded Scam-Software gesehen.
Ja. Und das sind so die Informationen, die ich, das sind so Seiteninformations, nur in dem Vortrag, es ging ja nicht der ganze Vortrag genau darüber, aber das sind auch so Seiteninformationen, wo ich sage, ja, dafür hat es sich gelohnt, diesen Vortrag zu schauen. Das ist gar nicht so das Offensichtliche, was man dann mitnimmt, ja.
Das ist ja eh das Ding, dass bei Vibe-Coding und bei Vibe-Hacking, wie sehr das am Ende eine Gefühlsgeschichte ist, dass du nicht sagen kannst, wegen diesem Farbschema ist es Vibe-Coded, sondern man bekommt so ein Gefühl für, wenn der Code so und so kommentiert ist, wenn es so und so aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach aus dem LLM gegurkt ist, sehr hoch. Und das fand ich auch da, also war ein interessanter Vortrag, aber also sowohl für sein Hauptthema als auch für die Bits und Bobs, die so nebenbei da rausgekommen sind.
Ja.
GPT Dash, the Reverse Turing Test, als Gameshow-Idee ganz nett. Da geht es darum, dass Leuten eine Aufgabe gestellt wird und sie müssen so antworten, wie sie vermuten, wie das LLM antwortet. Das Publikum muss abstimmen. Mhm. Das Beste daran fand ich allerdings den Bratscher Ben, der mit einer Bratsche, also einem Streichinstrument, auf der Bühne stand und musikalisch untermalt hat. Sowohl die Jeopardy-Melodie, wenn man wartete, dass es sich eingefunden hat, als auch andere kleine musikalische Einspieler. Das war nett gemacht und ich habe ja ein Faible für handgemachte Musik. Die Spielshow selbst war lustig, aber ist acquired taste, würde ich sagen.
Ich kann mich daran erinnern, dass es letztes Jahr noch so was Ähnliches gab.
Auf den Datenspuren.
War das auf den Datenspuren?
Da haben sie damit angefangen, ja.
Genau, es gab auch was Ähnliches auf dem Kongress, dass Leute auf Postkarten sozusagen GPT-Anfragen stellen konnten und dann haben andere Leute diese beantwortet und das wurde dann auch in einem Art Vortrag auf einer Bühne mit präsentiert, so das Best-of sozusagen.
Chaos-GPT.
Genau, Chaos-GPT hieß es, genau, ich hatte gerade noch nach dem Namen gesucht. Das ist jetzt hier sozusagen wahrscheinlich auch einfach irgendwie so eine intelligente Fortführung von dem ganzen Thema.
Ja, beziehungsweise es ist eine Gameshow aus den Quälereien der Moderne. Quälereien der Moderne, damit beginnen wir mit dem heutigen Tag. Und zwar mit dem Vortrag Design for 3D Printing.
Ich dachte schon, du meinst den Azubi-Tag.
Quälereien der Moderne, Azubis.
Ne. Genau, nee, den Design for 3D Printing, den habe ich auch gesehen. Ich fand, da war der Informationsgehalt so an neuen Themen eigentlich gar nicht so hoch, aber es waren so viele kleine Bits dabei, wo ich sage, ja, es fasst einfach das ganze Thema gut zusammen von jemandem, der echt Plan von dem Thema hat, denke ich. Und er hat noch ein Tool, so spontan dann in der Fragerunde so ein Tool mit vorgestellt, was, glaube ich, echt hilfreich ist, ohne das wirklich vorbereitet zu haben. Und zwar einfach so ein, wenn man einsteigt in das Thema, so ein guter Anfangsvortrag, wo man mal sagt, okay, daran muss man irgendwie denken.
Genau, es ging viel um klassische Hürden, in die Leute reinlaufen, mit Überhängen, mit Toleranzen und so weiter. Und Moment, ich mache hier mal kurz meine Kamera aus und hole was. So.
Okay, jetzt bin ich gespannt, was du holst. Ob du etwas 3D-gedrucktes holst.
Jetzt hoffe ich, dass ich wieder im Bild meiner Kamera bin.
Ja, sieht gut aus, glaube ich.
So, und jetzt gebe ich dem Stream die Kamera auch wieder. So, da sehen Sie mich wieder. Und zwar bin ich im Prozess, dass ich was 3D-gedrucktes brauche. Wir sprachen im Podcast schon mal drüber. Das ist mein aktuelles Bastelprojekt. Und zwar haben wir hier ein Raspberry Pi, ein 2040er. Und hier an den Alligator Clips hängt gerade elegant so ein Jack, ein Connector für die Fußpedale. Und auf der anderen Seite hängt ein USB-C-Port. Und das ist mein Taster, der, wenn man das Fußpedal vom Klavier hier einstöpselt und tritt, über das Kurzschließen der Erdung so tut, als würde er einen beliebigen Hotkey drücken. Und damit kann ich mich muten in der Podcastaufnahme. Und das Gefrickel bräuchte irgendwann mal ein Gehäuse. Ja, also.
Das ist dein 3D-Projekt aktuell. Du hast ja schon angefangen, dafür ein 3D, ein Gehäuse zu designen. In welcher Software hattest du das gemacht?
Ich habe das in 3D mit Blender gemacht, weil Blender ist so das, wo ich am meisten drin denke. Und als ich angefangen habe mit 3D-Druck, habe ich das immer in OpenSCAD gemacht, weil das so sehr C-artige Syntax und du schreibst einfach Funktionen, wie die Körper funktionieren sollen. Das ist sehr gut, wenn es sehr präzise sein soll, aber auf der anderen Seite, ich muss ein Gehäuse entwerfen für den Taster für mein Podcast-Setup. Das muss nicht sehr präzise sein. Ob das jetzt Millimeter besser oder schlechter ist, am Ende des Tages werde ich das eh mit Hot Glue und der Bohrmaschine zusammensetzen. Also,
ja. Ich habe ja auch direkt, während du dein Projekt dort geholt hast und gezeigt hast, hier mal das, was bei mir auf dem Schreibtisch liegt, genommen. Und das ist natürlich, wir hatten schon drüber gesprochen, einmal so ein ganz typisches Tastennummern, Shortcuts, Keypad oder sowas, aber auch das Gehäuse komplett 3D, das selber gebaut sozusagen. Und da gibt es dann halt natürlich sowas wie, man probiert dann Sachen und stellt dann fest, okay, ja, hier, ich mache so einen versenkbaren Deckel und dann stellt man natürlich wieder fest, okay, man hat an alles gedacht, außer an diesen gottverdammten USB-C. Und dann ist das Teil aber schon fertig gedruckt und dann fängt man natürlich an, dort mit dem Lötkolben wieder Löcher reinzumachen, weil man beim Design vergessen hat, einen Port reinzubauen.
Das ist ja eine der Sachen, die sich für mich immer noch illegal anfühlen, wenn du mit so einer dicken Lötspitze diese selbst einschmelzenden Gewinde reindrückst und die dann einfach halten. Also, ich wette, jedes Mal, wenn man so eins versenkt, verliert man einen halben Tag an Lebenszeit wegen der Dämpfe, aber es lohnt sich.
Ja, und du kannst ja natürlich auch mit dem 3D-Drucker eine Apparatur 3D drucken, um diese Einsätze gerade einzusetzen, so ein Hebeldown, aber ein weiteres Projekt, was ich gerade noch habe, und hier sind halt sowas wie Toleranzen, was in dem Vortrag auch genannt wurden, sehr relevant, und zwar ist das für das iPhone 17 Pro, was ich ja jetzt habe, hatten schon mal drüber gesprochen. Ich versuche mal hier diesen Beauty-Effekt zu machen, dass das mal fokussiert hier das Handy. Und zwar ist das ein Part, was ich einfach hinten an die Linse klebe, mit doppelseitigem Klebeband, und dann sind hier Magnete eingesetzt, und dann kann ich damit einen NF-Filter einfach magnetisch dran justieren, das snappt einfach so rein mit Führungsschienen, und dann kann ich daran sozusagen ein Kameraobjektiv einfach dran schrauben an die GoPro, an das iPhone sozusagen.
Ein Filter, kein Objektiv.
Genau, ein Filter, aber halt auch alles mögliche andere an Sachen, was man halt so an Kameras
jetzt macht. Ist natürlich wichtig, genau, und dafür dann den Mount auf Gardena.
Genau. Genau, und hier waren halt so Toleranzen halt relativ relevant, weil hier gibt es so kleine Nasen, wo Sachen reinfahren, damit das keine Toleranz hat, damit da kein Licht irgendwie dahinter mit reinkommt in diese ganze Linse, wenn man da einen Filter draufsetzt, damit keine Lichteinstrahlung von hinten kommt. Aber auch sowas wie dieses Feingewinde, was hier drin ist, das hat ein super spezialisiertes Maß, wo, und finde dafür mal die DIN-Norm irgendwie, habe ich irgendwie nur mit ChatGPT gefunden. Genau, und spätestens für sowas ist das dann relevant. Da werde ich aber, glaube ich, auch nochmal drüber reden, wenn es dann irgendwann mal fertig ist und wirklich sinnvoll funktioniert. Dann werde ich das Ding auch einfach mal irgendwo hochladen, dass Leute das benutzen können.
Ist natürlich jetzt für unsere Podcast-Zuhörer super, dass wir beide Bastelprojekte in die Kamera gehalten haben. Aber eben drum war dieser Vortrag von wegen, wie man richtig 3D-Objekte designt, obwohl ich das meiste davon schon mal gesehen und gehört habe, habe ich mich gefreut, dass es diesen Vortrag gab, weil das sehr gut, also das ist der Vortrag, den ich gerne vor 10 Jahren gesehen hätte, bevor ich mir so viel Schmerz angetan habe.
Das stimmt, ja. Also vieles, es war halt wirklich so, man sagt, ja, also er hat Sachen angesprochen, dann hat man sich so direkt zurückerinnert und sagt, ach ja, in die gleiche Falle bist du auch schon gerannt. Ja, die Erfahrung hast du auch schon gemacht.
Das sind ja auch Sachen,
deswegen meine ich, das fasst alles so ziemlich gut zusammen.
Das sind ja auch Sachen, die ich dich dann gefragt habe, so Sachen mit, was ist denn die Toleranz, wie breit ist dein Extruder oder ist der aus Metall, ist der magnetisch, kann man Magneten eindrucken, nicht, dass die sich aus dem Druck rausreißen und so weiter. Das sind alles so Dinge, über die denkt man halt oft erst dann nach, wenn man sich fragt, warum macht der Drucker so komische Geräusche?
Ja, und gerade sowas wie Toleranzen, ne? Also jetzt hier Port vergessen ist ja... Das ist einfach Sachen vergessen, aber Toleranzen, ne? Dann druckt man große Teile und man hat nicht vorher mal einen Testdruck gemacht, um die mal zusammenzusetzen, um zu gucken, ob die Toleranzen passen oder ob die, also irgendwie eine Schablone gedruckt, die die gleichen Maße von den Schrauben hat, um zu gucken, ob die Schraubenlöcher passen und sowas.
Das ist.
Das macht man halt, das machen, glaube ich, alle am Anfang mal.
Ja, beziehungsweise je wichtiger die Projekte werden, umso mehr hast du dann, dass du einfach nur 2, 3 Layer dick mal druckst, dass du eine Ebene davon hast, um zu schauen, passen die Schrauben da überhaupt durch, sitzen dann die Füßchen auch richtig und so weiter. Also, dass du gar nicht das ganze Gehäuse druckst, sondern erstmal nur 2, 3 Layer davon, dass du was in der Hand hast, was physisch ist, um zu sehen, wie groß ist das vielleicht irgendwo falsch skaliert und so. Aber ja, das ist das Usus. Dann lief zeitgleich der Vortrag Greenhouse Gas Emission Data, Public Difficulties to Access and Not Always Correct von Hanno Böck. Und der hat sich angeschaut, an welche öffentlichen Daten man so rankommt und hat da viele gefunden, die so grob unvollständig waren, dass er meinte, irgendwie müsste diese Fabrik in den 3 Jahren stillgelegt worden sein oder verschwunden sein. Da sieht man aber nirgendwo etwas drüber. Es ist wahrscheinlicher, dass sie einfach die Messstation ausgemacht haben. Komisch. Und das war an mehreren Stellen so, dass ich mir gedacht habe, wie kann es eigentlich sein, dass wir erlauben, dass es so große Lücken in öffentlichen Datensätzen gibt? Und das sieht dann für mich schnell so aus wie, da hat jemand etwas zu verstecken. Und bei Greenhouse Gas ist es dann oft, da scheint jemand dreckige Emissionen verstecken zu wollen. Also.
Genau, und ich denke, dass das Ganze auch wieder besser wird, weil ja dann spätestens in den nächsten Jahren jede Firma auch so Berichte dazu veröffentlichen muss, CO2-Berichte, wo das Ganze transparent dargestellt wird, auch wenn die dann wahrscheinlich nicht bei allen Firmen von allen einsehbar sein wird, aber man ist mindestens berichtspflichtig. Und ich denke, das sorgt dafür, dass da mehr drauf geachtet wird. Ich glaube auch bei ganz vielen Sachen sind dann so Sachen wie, okay, das 2G-Netz wird abgeschalten und der Sensor sendet halt in diesem Netz und dann kümmert sich halt niemand mehr drum oder man hat halt kein Monitoring dafür und ist halt, keine Ahnung, die Person, die das mal gebaut hat, ist nicht mehr da oder sowas.
Mhm. Ja. Einfach Wipe-Coden. Jo. Dann lief der Vortrag Celestial Navigation with Very Little Math. Und ich kann bestätigen, der Trammel Hudson hat sehr wenig Mathe in seinem Vortrag gehabt. Das war wieder so ein Vortrag, den ich deswegen großartig finde, weil ich glaube, allen Nerds geht es so, wenn du das erste Mal einen Sextanten siehst, fragst du dich, und wie genau funktioniert er jetzt? In diesem Vortrag zeigt er halt, wie genau man analog navigiert. Und zwar so genau, dass man damit auch problemlos eine Meeresüberquerung machen könnte. Was ich sehr gut fand, war, er zeigte dann, wie die ersten großen seefahrttauglichen Uhren entwickelt wurden, 1700 irgendwas, und zeigte dann die Uhr, die er heute hat. Und zwar ist das einfach diese klassische Casio Time Master, auf die er mit weißem Edding UTC draufgeschrieben hat, damit er immer weiß, in welcher Zeitzone diese Uhr ist. Und das war ein sehr, sehr guter Vortrag, wenn man sich fragt, wie navigiere ich, wenn ich auf hoher See verloren gehe?
Dann muss ich mir den definitiv nochmal anschauen, denn unser neuer Schlagzeuger der Band, der war mal für eine längere Zeit auch Navigator auf einem Schiff im Atlantik. Und da hatte ich auch schon länger mit ihm drüber gesprochen. Da werde ich das definitiv auch nochmal nachholen.
Zeitgleich lief der Vortrag Media Almost Archaeology on Data That is Too Dirty for AI. Und der war super interessant, weil die Forscherin, die Jawan Jiflein, ich bin mir nicht sicher, man möge mich nicht steinigen, die hat sich angeschaut, welche Wortfilter verwendet werden, damit beim Datencrawlen für LLM-Modelle keine NSFW-Inhalte reingeraten. Und teilweise waren das Themen, die am Rand zum Urheberrecht waren. Ganz vieles davon war einfach Adult Content. Also es war wirklich the dirty work. Was wird von den LLMs absichtlich ausgeklammert wegen Prüderie und um Probleme zu vermeiden? Und das war interessant, weil man da gemerkt hat, wie Tech Bros denken, wie die Gesellschaft denken sollte. Und das war irgendwie teilweise extrem, extrem verruchtes Material, teilweise dann aber auch so klinisch steril, dass es dadurch wieder verrückt wirkte. Also interessanter Talk, wo das Technische fast zweitrangig war und in erster Linie interessant der übergeordnete Ansatz. Was ich hier frecherweise unterschlagen habe, davor lief noch The Museum of Care Open Source Survival Kit Collection. Das war von zwei Leuten, die mit dem David Graeber zusammengearbeitet haben, den ich hier so oft zitiere, der Soziologe, der The Dawn of Everything, 5000 Years of Depp und so weiter geschrieben hat oder Bullshit Jobs. Und in dessen Institut arbeiten sie gerade daran, wie Soziologie sich vernetzen und resilient sein kann. Was mich ein bisschen geärgert hat bei dem Vortrag war, wie so oft in der Soziologie, sie hatten sehr viele Worte für sehr wenig Inhalt. Und das hätte ein Lightning Talk sein können. Und das ärgert mich, weil ich glaube, hätten die sich getraut, tiefer in ein spezielles Thema einzusteigen, hätten die interessante Dinge erzählen können. Der David Graeber war ja ein beeindruckender Denker und hat ein Institut hinterlassen, das kluge Texte produziert. Aber dieser Vortrag war ein bisschen oberflächlich für meinen Geschmack. Und der ist eben genau diese Falle von, wie wählt man die richtige Menge an Content für so einen Panel aus?
Okay.
Dann aus der gleichen Rubrik von wie wählt man die richtige Menge Content für ein Panel aus, Hack in Karlsruhe, 10 Years Later. Da ging es darum, wie verschiedene Instanzen der Zivilgesellschaft, also Vereine und Gesellschaften aus dem Hackerumfeld, unter anderem die GFF oder EDRI und so weiter, auch der CCC in Karlsruhe, hier stellvertretend für den Bundesgerichtshof gelandet sind, um Dinge durchzuklagen, beziehungsweise am Verfassungsgericht in Karlsruhe gelandet sind, also am BGH, um für die verfassungsgemäße oder verfassungsungemäße Einstufung von so Sachen wie Vorratsdatenspeicherung zu plädieren. Und da war auch Konz wieder auf der Bühne, Konstanze Kurz, und es ging ums kollektive Haare raufen über, oh, es ist wieder die Jahreszeit für Chatkontrolle, dann holen wir doch einfach die Paper, die wir die letzten Jahre geschrieben haben, wieder raus. Und dasselbe Lied nochmal. Also da bin ich froh, dass Leute den Kampf kämpfen, aber es wirkt auch sehr zäh und nach etwas, was sehr oft die gleichen Geschichten produziert.
Ja, das war auch einer der Vorträge, die ich angefangen habe und dann sozusagen weiter getingelt bin zu einem nächsten Vortrag.
Es ist, also wenn man so wie wir die entsprechende Szene eng verfolgt, dann ist es gut, dass es diesen Vortrag gibt und dass Leute sehen, was da für Arbeit passiert, aber es ist sehr repetitiv zu dem, was die halt die letzten 10 Jahre machen. Also natürlich mit Erfolgen along the way, aber es war jetzt nichts überraschend oder schockierend dabei in meiner
Ich finde, das ist dieser Vortrag fällt mit so in die Kategorie, trägt zum Gesamtbild der Veranstaltung mit bei. So mehr als wahrscheinlich jeder andere Vortrag, dass er so dieses Gesamtbild mit wahrt sozusagen und diesen Zusammenhalt in der Community wahrscheinlich auch nochmal mitstärkt und so diese Ideologie, dass man alle zusammen an dieser gleichen Idee arbeiten. Wahrscheinlich mehr als jeder andere Vortrag, aber genau, wie gerade schon gesagt hat, inhaltstechnisch war da jetzt auch nochmal so ein guter Überblick, was so die letzten Jahre da passiert ist und so, aber wenig Neues jetzt an Themen und so.
Ein Statusbericht eher.
Ja, kann man fast sagen.
What makes bike sharing work? Insights from 43 million kilometers of European cycling data. Was mich da sehr gefreut hat, ist, dass sie mit der Modellregion Marburg angefangen haben, und zu Marburg pflege ich ja eine intensive Beziehung, und dass sie dann auch so Sachen gezeigt haben, wie die Nextbike, Bike-Sharing-Daten. Da gab es mittendrin einen riesigen Abbruch, weil Polen zwischendurch sich vom System ausgekoppelt hat und dann wieder zurückgekommen ist. Und das war ganz interessant. Was mich ein bisschen stört, dass sie die Vortragsfrage nicht beantwortet haben, sondern sie zeigen nur, wie Bike-Sharing in Zahlen funktioniert. Und wenn man Mathematik auf die Statistiken wirft, welche Trends abzusehen sind, dass Pedelecs mehr benutzt werden als unmotorisierte Tretfahrräder und so weiter und so fort, obwohl die Strecken, die mit denen zurückgelegt werden, ungefähr gleich groß sind. Also sie haben viel über das How, aber nicht über das What geredet. Und das würde ich anprangern, aber ansonsten super Vortrag. Marburg als Modellregion, da hattet ihr schon mein Herz gewonnen. Auf jeden Fall schön, wenn man sich fragt, wie können wir Sharing Economy und IT miteinander verbinden.
Ja, ja.
Dann TechKids, eine verstehbare digitale Welt, habe ich nur angefangen zu schauen. Das war von extrem jungen Vortragenden. Also ich habe vergessen, was sie gesagt haben, aber es würde mich nicht überraschen, wenn die 13 oder 14 waren.
Und ich schaue gerade nach, Keno, ja, der ist 11, genau.
Ja, also großen Respekt dafür, dass sie sich da auf die Bühne gestellt haben und dass sie darüber gesprochen haben, wie sie sich mit, ich glaube, 36 Kindern in Deutschland mittlerweile vernetzen und entsprechend auch einen Anspruch auf verstehbare Digitalität fordern. Das finde ich sehr cool. Das ist, also, dass es diesen Vortrag gab, dass da die entsprechend unterstützt wurden. Den Vortrag selbst, der wurde von einem 11-Jährigen gehalten. Ich kann da nichts dran schlecht finden. Es ist total großartig, dass er den gehalten hat.
Ja, ja, kann man. Kann. Und hat bei mir das Gefühl gestärkt, dass dann doch irgendwie junge Leute nachkommen, die sehr engagiert sind, sozusagen.
Zumindest von zweien wissen wir es jetzt.
Genau, genau. Ja, und ne, die scheinen sich ja in einer großen Gruppe zu engagieren und da Leute irgendwie mitzunehmen. Mhm. Von daher fand ich schon aus der Perspektive so einen Einblick dafür zu bekommen, finde ich das echt schön.
Dann, wer hat Angst vorm Neutralitätsgebot? Von Hannah Voss, Vivian Kube. Da ging es, also auch hier wieder eng angebunden an die GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und da sprachen sie umfassend, ausgiebig darüber, was Neutralitätsgebot eigentlich meint, weil es ja tatsächlich Sachen gibt wie Religionsfreiheit und die Neutralität von Religion an öffentlichen Einrichtungen, also Gerichte zum Beispiel. Aber dass diese Idee des Neutralitätsgebots eine ist, die in der Gesellschaft falsch verstanden wird und welche Form von Neutralitätsanweisungen für Beamte es gibt, aber dass zum Beispiel das Schützen und Fördern von Demokratie etwas ist, was Beamte im Job und in ihrer Freizeit machen sollen, dass das aus dem Beamtengesetz hervorgeht. Das war ein interessanter Talk, hätte für mich auch ein bisschen komprimierter sein können, aber ist etwas, das man gut zitieren kann, wenn Leute Neutralität mal wieder falsch referenzieren.
Ja, ja, genau. In Ergänzung zu dem Vortrag kann ich, glaube ich, noch eine der letzten Folgen von, jetzt habe ich natürlich direkt hier
Rechtsbelehrung.
Rechtsbelehrung, natürlich, genau, das war Rechtsbelehrung. Ich muss gerade überlegen, welcher Podcast das jetzt nochmal war mit Markus Richter. Genau, aber in der Rechtsbelehrung, genau, wo es um das Beamtenrecht ging. Und den kann ich da.
Wir haben
ergänzen.
Nicht über Beamtenrecht in der Weisheit oder im Indie-Games-Podcast gesprochen.
Ja, Markus Richter taucht ja auch mal so bei anderen Vorträgen und sowas auf und ich verfolge genau. Das. Ich versuche alles zu verfolgen.
Deutschlandfunk Breitband ist er auch öfter.
Genau, und ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob das da irgendwo mit dabei war. Genau, aber dann war es die Rechtsbelehrung, den kann ich auch definitiv empfehlen. Ja.
Zeitgleich lief ein Track, Shit for Future, Turning Human Shit into Climate Solution. Der Talk drehte sich sehr intensiv um ein Thema, das ich hier auch schon mal im Podcast hatte, Pyrolyse, also Pflanzenkohleherstellung.
Ja.
Und
genau, diesmal aber halt nicht aus Pflanzen, sondern aus menschlichen Exkrementen.
Wir haben ja schon in dem Pflanzenkohle-Interview, das ich geführt habe, mit der Frau von dem Umweltschutzverein, ich krieg's nicht mehr, Millifera e.V. hieß der Verein. Und ihren Namen habe ich Marie Holler, glaube ich. Und es gibt eine Ina Höllerer und eine Marie Holler. Ich glaube, so war das. Der Vortrag, also die Sendung zu Pflanzenkohle ist auch erst 2 Monate oder 3 Monate alt. Und da hatten wir auch darüber geredet, dass man andere Bio-Ausgangsstoffe wie Hühnerkot verwenden kann für Pyrolyse. Und dann dreht sich der Talk ja auch nochmal sehr intensiv um so Sachen wie zum Beispiel die Menge an Phosphor, die man aus Hühnerkot durch Pyrolyse binden kann. Meine Kritik an dem Vortrag ist, dass die Rednerin auf Deutsch ihre Forschung gemacht hat, die sie auf Englisch vorträgt. Und ich kann sehr gut Englisch hören und ich kann ganz gut Englisch sprechen. Aber wenn Leute sich selbstständig unterbrechen, indem sie sagen, also ja, also deutsche Worte einstreuen in ihren englischen Vortrag, oder wenn sie Chemikalien deutsch aussprechen, sowas wie Adenosin Triphosphate als Adenosin Triphosphat mitten im englischen Vortrag, da bin ich einfach verwirrt. Und ich finde den Vortrag wirklich gut. Aber das möchte ich hier mal stellvertretend anmerken. Es gibt Leute, die eine hervorragende Live-Übersetzung machen. Und dieser Vortrag wäre für, glaube ich, alle besser zu verfolgen gewesen, wenn sie ihn auf Deutsch gehalten hätte, denn das Thema ist wichtig und die Ideen, die sie hat und ihre eigene Forschung sind cool. Es hätten alle mehr davon profitiert, wäre dieser Vortrag in ihrer Muttersprache gehalten worden und von Profis übersetzt worden, weil vor allem bei Chemikalien, finde ich, ist es, wenn du die Deutsch betonst, aber die englischen Namen verwendest, sehr irritierend zu folgen, vor allem, wenn man selbst viele Chemikalien primär aus dem englischen Kontext kennt. Und das wäre so ein bisschen meine Anmerkung. Also interessanter Vortrag, aber unverständlicher, als er hätte sein müssen. Deswegen.
Und definitiv wichtiges Thema, da gebe ich dir recht. In Ergänzung kann ich noch sagen, es war die Folge 168 von auch interessant über Pflanzenkohle mit der Marie Holler.
Mhm.
So richtig.
Ungefähr richtig. Ich habe heute beim Duschen musste ich daran denken, ich habe ja mit der Katrin vom Imimi-Podcast eine Sendung gemacht, wo ich unter anderem über den Abroganz mit ihr sprach, eine alte mittelalterliche Handschrift. Wenn Leute mich fragen, wie viel ich von dem Podcast erinnere, schon viel, aber halt auch völlig wahllos. Also dann lief zeitgleich im Track When 8-Bit is Overkill, Making Blinking Lights with a 1-Bit CPU.
Mhm.
Sehr interessanter Vortrag, wo jemand alte Chips, also wirklich alt im Sinne von 70er, 80er Jahre Elektroschaltschrank, genommen hat, um damit addressable Informationen für Blinking Lights zu basteln. Das war sehr unterhaltsam, sehr nerdig. Da ist jemand sehr in das Chip-Handbuch abgetaucht und das ist noch auf dem Level von, da kann man den Bits beim Klicken zuschauen.
Ja. Damals war IT noch irgendwie verständlich.
Im nächsten Vortragsslot lief ein Talk, den ich wirklich bemerkenswert finde, an dem ich aber auch Kritik habe, nämlich programmierte Kriegsverbrechen über KI-Systeme im Kriegseinsatz in Gaza und warum IT-Fachleute sich dazu äußern müssen, von Rainer Rehak.
Mhm. Den habe ich nicht gesehen, okay.
Erstmal sehr interessant. Also das, was er da vorträgt, ist sehr hörenswert. Was mich gestört hat, ist, dass er viele Zahlen als Fakten in den Raum stellt, die von den Leuten, die sie selbst erhoben haben, mit einem Grain of Salt angegeben werden. Also eine Zahl zum Beispiel, die Frage, wie viele Tote gibt es in Gaza? Da gab es im Lancet die Veröffentlichung von einer Hochrechnung, wo sie gesagt haben, wenn das, was hier passiert, so weitergeht, könnten bis zu 186.000 Casualties entstehen. Also Verwundete, Verletzte, Benachteiligte, Geschädigte. Daraus wurde dann in diesem Vortrag die Zahl, dass in Lancet, dem Fachmagazin, von 186.000 Toten die Rede wäre. Das stimmt nicht. Und das weiß er, glaube ich, auch. Und er hat das als Grundlage genommen für eine andere Zahl, eine andere Einschätzung, nämlich dass die IDF angibt, dass es 8000 Ziele im Gazastreifen gäbe, die zur Hamas gehören. Und dann hat er das hochgerechnet, um zu sagen, daran sehen wir ja, dass diese Systeme über 90% Zivilisten treffen. Und ich finde, das ist eine nicht zulässige Verkürzung des Sachverhalts. Dass wir über dieses Thema reden müssen, dass es einen hohen Civilian Casualty gibt, dass dort Systeme im Einsatz sind, die von Zahlenschiebern und nicht von Ethikfachleuten entwickelt wurden. Das sind alles richtige Kritikpunkte. Und ich finde richtig und wichtig, dass darüber geredet wurde. Ich hätte gerne zu diesem Vortrag mit dem Vortragsredner gesprochen und werde ihn vermutlich auch nochmal für den Podcast anfragen. Das Thema Nahost ist unfassbar kompliziert. Und man kann sich da schnell in die Nesseln setzen. Und ich finde an sich diesen Vortrag sehr, sehr gut recherchiert. Nur mag persönliche, emotionale Involviertheit sein. Mich stört, wenn Leute einen guten Vortrag abliefern, in dem dann zwischendurch solche Annahmen sind, bei denen ich sagen würde, wenn du diesen Vortrag konzipiert hast, muss dir auffallen, dass du hier etwas negativ oder, also, was ist das, die Inverse von wohlwollend? also dir muss auffallen, dass du hier Zahlen missbilligend, nein, unwohlwollend interpretierst, um auf diesen Schluss zu kommen. Und das Schwierige ist, ich stimme ganz viel komplett zu und ganz viel von dem, wo er sagt, da drauflegen, das teile ich auch. Ich tue mich nur schwer zu sagen, ich finde diesen Vortrag bedingungslos gut, wenn ich das Gefühl habe, dass hier jemand wie Gott Zahlen negativer auslegt, als sie sind. Denn die Situation ist ernst genug, dass man sie nicht künstlich negativer auslegen muss. Aber das ist so, ich finde super, dass es den Vortrag gab. Ich großen Respekt dafür, dass er sich mit dem Thema in die Öffentlichkeit getraut hat. Das ist ja etwas, das ist nicht einfach. Eine Kritik, die es direkt vor Ort im Saal gab, war die Frage, wer sind seine Whistleblower, die er da zitiert, weil er Whistleblower mit ziemlich drastischen Dingen zitiert und er dann sagt, das sind lange Ketten, die er nicht offenlegen kann. Und das ist ja richtig, dass es Whistleblower gibt, die im Anonymen bleiben, vor allem wenn es um so Sachen geht wie Militär und Kriegsverbrechen. Aber da musst du schon sehr überzeugend sein, dass ich dir da glaube, dass dein Whistleblower das so gesagt hat. Und wenn ich an einer anderen Stelle sehe, dass öffentlich einsehbare Zahlen negativst interpretiert werden, woher soll ich dann wissen, dass der Whistleblower existiert? Und das ist so ein ganz schmaler Spalt zwischen seriöse Forschung, wichtiger Journalismus und Vertrauen. Und es gibt Themen, in denen finde ich Vertrauen extrem schwierig. Deswegen interessanter Vortrag. Ich würde mit dem gerne mal reden. Vermutlich würde ich mit dem lieber off-air als on-air reden, weil ich gerne wüsste, wie die Arbeit da zustande gekommen ist. Denn das, was er macht, fühlt sich so an wie der Beginn von etwas, was vermutlich noch über Jahrzehnte Fachleute beschäftigen wird in der Nacharbeitung. Und dementsprechend würde ich sagen, grain of salt. Einiges an Ungewissheit liegt halt daran, dass es so aktuell ist. Einiges an Ungewissheit liegt daran, dass das Thema so kontrovers ist. Aber super interessant, dass es diesen Vortrag gab. Und super wichtig, dass wir als Hacker-Community da auch hinschauen.
Ja, gut. Da ich den Vortrag nicht selber nicht gesehen habe, aber den werde ich jetzt definitiv nochmal nachholen, habe ich da gar nicht viel dazu zu sagen. Aber zeitgleich war ein anderer guter Vortrag, und zwar Supplements und Social Media. Weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja.
Und den fand ich zum einen rednerisch richtig gut gehalten. Also da war einfach ein Redner, der mal gut sprechen kann, ohne die ganze Zeit irgendwie M zu sagen, und hatte eine gute Struktur in seinem Vortrag und der, wie ich fand, ein sehr wichtiges Thema behandelt hat. Und ich fand, man hat auch anhand der Anzahl der Fragen am Ende gemerkt, dass das auch im Publikum dort vor Ort sehr gut angekommen ist, das ganze Thema, und irgendwie einen Nerv getroffen hat bei vielen Menschen. Und zwar ging es um das Thema Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, und gerade wie viele Influencer damit werben. Und dann wurde erstmal aufgedröselt, was eigentlich der Unterschied zwischen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln ist. Dass Nahrungsergänzungsmittel eigentlich nichts anderes als normale Nahrungsmittel sind, die ganz anders regulatorisch geregelt sind. Und dass da halt echt viel Shit passiert, dass Influencer dafür Sachen werben, super teure, also sehr billig einkaufen und dann so eine Art Dropshipping eigentlich fast machen mit dem ganzen Zeug und dann halt einfach Werbeversprechen machen, die so eigentlich nicht erlaubt sind. Genau, und das wurde da halt einmal schön aufgedröselt. Fand ich sehr gut, kann ich nur empfehlen, diesen Vortrag.
Das ist das eine Nahrungsergänzungsmittel, das ich aktiv verwende, ist Vitamin B12.
Ja.
Völlig generisches Apothekenpräparat. Ist halt, wenn man vegetarisch-vegan lebt, schwer zu bekommen. Ist auch bei Leuten, die Fleisch essen, schwer zu bekommen, weil das den Tieren in der Massentierhaltung zugefüttert wird, weil es einfach wenig bioverfügbar ist. Und
genau.
Wenn man
ja, also weil auch die Tiere ja nicht mehr so gehalten werden, wie sie eigentlich gehalten werden müssten, um das Vitamin B12 aufzunehmen, und deswegen wird es dann über das Futter zugemischt, und anstatt dann das Fleisch zu essen, wo es den Tieren zugemischt wird, kann man es halt auch selber direkt supplementieren, ja.
Den Tieren wegessen. Und ja, das ist ja auch so ein Ding, also wenn du nicht gerade zufällig aus einer Sauerkrautdynastie kommst und in jeder Mahlzeit Sauerkraut drin hast oder zu jeder Mahlzeit dein Bier trinkst, wirst du den Vitamin B12 Bedarf nicht decken können. Und
ja, ich esse jeden Mittag Sauerkraut mit Bier.
Und jetzt ist es so.
Und ein Kasten Bier dazu.
Mein Wachhalte-Spaßgetränk hat auch Vitamin B12 drin. Und ich glaube tatsächlich, dass ein realistischer Teil meines Vitamin B12-Spiegels daherkommt. Aber ich kann mich ja nicht nur von Energiespaßgetränken ernähren. Deswegen Vitamin B12 supplementiere ich. Aber eben auch diese Unterscheidung zwischen Nahrungsergänzungsmittel, die Nahrungsmittel sind,
Ja.
und Medikamenten wie so einem Vitaminpräparat. Das, ja, ist eine wichtige Unterscheidung, und am Ende des Tages, die Gains kommen nicht durch die Medikamente.
Genau. Ja. Zu dem White Monster kann ich noch direkt am Rand mal den Song White Monster von TPS natürlich empfehlen.
Ja, ich bin mir ja nicht so sicher. Das ist ja irgendwie so eine rechtsradikale Dog-Whistle geworden, sich als White Monster zu
Ah,
bezeichnen.
okay. Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es. Ich sah heute ein Sharepic dazu, wie jede Gesellschaft ihr Laster hat. Und es fängt an mit Pfeife, Rauchen und Heroin, geht weiter über Zigaretten und Kaffee und endet heute bei Vape und Energy Drinks. Und wir leben wirklich in der beschissensten aller Zukünfte. Speaking of, wir leben in der beschissensten aller Zukünfte. Wo waren wir denn? 8-Bit hatten wir. Wir hatten.
14:45 Uhr.
Genau. Der Supplement-Vortrag, ja. Thumbs up, we approve. Dann haben wir. There's no way we end up getting arrested for this. Malta Edition. Ein absolut sehenswerter Vortrag. Drei Jungs auf der Bühne erzählen darüber, wie sie einen Bug gefunden haben, den reported haben. Und anstatt dass die Uni ihnen ein Bug-Bounty gezahlt hätte oder so, hat die Uni die Polizei vorbeigeschickt. Die Polizei hat sie erstmal festgenommen, und zwar buchstäblich pants down. Also der eine war gerade in der Dusche, als er festgenommen wurde. Und dann hat die Polizei das ganze Beweismaterial, nämlich die Computer von den Jungs, zusammengetragen und bei denen zu Hause vergessen. Und dann fingen die Gerichtsprozesse gegen sie an. Und die Absurdität war, dass nicht richtig klar war, weswegen sie gerade vor Gericht stehen, weshalb der Präsident von Malta ihnen eine Begnadigung ausgesprochen hat, schon zu Beginn des Prozesses. Und das Problem ist, hätten sie die einfach unterschrieben, du kannst nur begnadigt werden für ein Verbrechen. Das heißt, sie hätten sagen müssen, ja, wir haben ein Verbrechen begangen, für das wir jetzt begnadigt werden. Aber die waren zu dem Zeitpunkt noch der Auffassung, sie haben ja gar kein Verbrechen begangen. Und dann war die Frage, möchtest du jetzt wirklich mit einem Anwalt gegen den Staat kämpfen über die Frage, wird dir ein Verbrechen vorgeworfen oder möchtest du einfach vom Präsidenten das übernehmen? Und es fühlt sich die ganze Zeit so an, als würde Malta einfach nur Rechtsstaat spielen, ohne einer zu sein. Also, dass der Präsident Leute begnadigen kann, dass die ersten, die dadurch begnadigt werden, Leute sind, die gar kein Verbrechen begangen haben, weshalb sie auch nicht dafür begnadigt werden können. Es war eine sehr interessante Posse, und die Jungs haben das mit sehr viel Humor genommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Vortrag zu schauen. Und dann sagt auch einer von den Rednern, der Mixi One sagt, ja, also seine Mutter hat bestimmt 2 Jahre an Lebenszeit verloren in Angst, was ihm jetzt passiert. Und sein Vater fand das alles super. Der hat ihm auch gesagt, hier, I know a lawyer. Somebody, he only got 5 years for murder. We will hire this lawyer.
Oh Mann,
Also
das nenne ich mal supportive parents.
ein interessant chaotischer Vortrag. Zeitgleich
Okay.
lief der Vortrag Gegenmacht, Best of Informationsfreiheitsgesetz. Gutes Thema, guter Vortrag. Ein paar Sachen hätten sie sich, finde ich, schenken können. Also der Arne Semsrott hat mit dem Publikum im Chor den scheiß AfD-Song gesungen, den der Adenauer während des Sommerinterviews geplärrt hat. Und das ist so ein bisschen, es gibt einen Konzertmitschnitt, ich glaube von den Toten Hosen, wo das Publikum fängt an zu rufen, Nazis raus. Und einer von ihnen geht dann ans Mikro aus der Band und sagt, glaubt ihr wirklich, dass das der richtige Ort ist, das zu rufen? Ruft das doch da, wo es was bedeutet und nicht, wenn ihr unter Gleichgesinnten seid.
Ja,
Und
also das passiert aber gefühlt auf jeder Punkrock-Show irgendwie, auf der ich die letzten Jahre war, dass Leute anfangen, das zu schreien und dann
hä?
genau
Beim
diese
Rock gegen
Antwort.
Links hat das niemand gerufen.
Also bei nee, bei Donuts und sowas habe ich schon oft drüber gesprochen, dass ich die Band sehr mag, und bei sehr vielen Live-Konzerten war, da passiert das jedes Mal, und da wird genau das Gleiche gesagt, ne? Dass im Zweifelsfall auf diesen Konzerten, auf diesen Veranstaltungen spielt es nicht die Rolle, das zu machen, sondern man muss dann rausgehen, danach nach Hause gehen und aus nicht nur dann schreien, sondern auch leben, sozusagen.
Und das fand ich auch da, ich Ich fand den Vortrag von Arne Semsrott sehr gut. Ich bin Fan vom Informationsfreiheitsgesetz. Ich finde, was die GFF macht, cool. Ja. Ich fand nur so dieses Demonstrative, wir zeigen uns alle nochmal, dass wir hier ins richtige Horn tuten. Hätte es nicht gebraucht. Ich finde generell so dieses, der ganze Saal soll etwas im Gleichtakt sagen. Das finde ich sehr performativ und das wirkt für mich immer nicht ernstzunehmend, sondern wie so ein Gottesdienst. Und deswegen, das ist mir ein bisschen aufgestoßen, aber der Vortrag an sich war sehr cool und es ist immer lustig zu sehen, was Philipp Amthor doch für ein Knalldackel ist. Also.
Ja, oder ja. Ja, genau, kann man so sagen. Genau, zeitgleich lief noch der Vortrag Up, Down and the Mystery of Burning, the Burning Data Centers. Mhm. Weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Von Christopher da bin ich leider nicht zugekommen, das war zu kurzfristig. Genau.
Das sind beide Leute, die bei Heiser arbeiten und bei der CT arbeiten und es gibt einen Podcast von den beiden, der heißt Passwort, den kann ich sehr empfehlen.
Der hat auch im Sendezentrum aufgenommen.
Genau, es gab vor kurzem eine Folge von denen zu genau diesem Thema und zwar geht es darum, dass ein koreanischer, oder anders gesagt, es gibt ja, ist ja offen, ein offenes Geheimnis, dass eigentlich koreanische Hacker dafür bezahlt werden, Geld irgendwo ranzuschaffen und Systeme zu hacken, um den Staat mitzufinanzieren. Und es ist jetzt hier in dem Fall gelungen, dass ein System von einem so einem Hacker infiltriert wurde. Das heißt, Leute hatten Zugriff auf ein System, mit dem jemand anderes gehackt hat. Und sie hatten wirklich deepen Access, das heißt, sie konnten jederzeit sehen, was der Mitarbeiter, hatten vollen Bildschirmzugriff, was der Mitarbeiter da gemacht hat, wie dort Tools entwickelt wurden, um andere Leute anzugreifen und sowas. Und es gibt vollständige Dumps von diesen VMs, die man sich auch selber ziehen kann und dann so in dem Browserverlauf rumschauen kann. Ist wirklich sehr interessant und ich kann zum einen die Podcast-Folge dazu und auch diesen Vortrag, der das Ganze nochmal nochmal ähnlich, etwas kürzer, kompakt zusammenfasst, sozusagen zeigt, sehr empfehlen, weil da sieht man seinen guten Eindruck, wie andere Hacker arbeiten, dass das vielleicht gar nicht unbedingt so die Genies sind, sondern dass es das auch nur Informatiker sind, die dann irgendwie ihren Job machen und versuchen sich irgendwie mit Internet aus Reddit und Stack Overflow oder sowas dann irgendwelche Bugs rauszuziehen und Software-Schnipsel rauszuziehen, um dann Exploits zu bauen, aber fand ich cool. Wie gesagt, im Podcast ist das Ganze auf Deutsch und etwas umfangreicher. Hier ist das Ganze in 60 Minuten sehr komprimiert und fasst das Ganze nochmal mit neueren Erkenntnissen ein bisschen zusammen.
Ich erinnere mich auch über den Bericht über diesen Access zum Control Server. Und
genau.
Danach im Timeslot lief der Vortrag, wer liegt hier wem auf der Tasche? Genug mit dem Bürgergeld-Fetisch, stürmt die Paläste von Helena Steinhaus. Und da hat sie sehr intensiv über so Sachen geredet, wie die Fehlannahmen, was, wo, wie Geld kostet, wie mit Leistungen und mit Vollverweigerern umgegangen wird, wie viele das wirklich sind, wie klein die Zahl ist. Und was mich ein bisschen stört, ist, ich finde, die Art und Weise, wie über Sozialleistung geredet wird, ist ein bisschen falsch. Denn es gibt den Anspruch eines Sozialstaats, den die Bürger an ihn stellen. Und auf der anderen Seite gibt es ja einfach Leute, die diese Sozialleistungen betrügen. Und ich finde es völlig legitim, dass man versucht, gegen die vorzugehen. Dass dabei Kollateralschäden entstehen, ist ein Problem. Aber dann muss man halt dieses Problem adressieren und nicht den Umstand, dass man gerade versucht, Betrug zu reduzieren. Denn ja, mit dem Regulieren gegen Totalverweigerer werden wir nicht auf einmal blühende Landschaften haben und nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld. Aber aus dem Gegenargument mit, es trifft ja auch die Falschen, zu sagen, ja, dann tun wir jetzt nichts mehr bei Betrug, finde ich, ist auch nicht so, also das ist halt eine sehr unterschiedliche Erwartungshaltung an, was soll der Staat für seine Bürger leisten und was kann der Staat von seinen Bürgern erwarten. Ich fand ihren Vortrag an sich cool und ich finde gut, dass sie da so dafür kämpft, dass man mit den echten Zahlen und nicht mit Gefühlsempirie unterwegs ist. Ich fand auch sehr lustig, als sie erzählt hat, dass die Bild über sie geschrieben hat, dass sie 70.000 Euro gespendet habe und sie meinte, das ist falsch, Nachricht, zu dem Zeitpunkt hatte sie bereits 90.000 Euro an Sozialleistungsempfänger gespendet und also sie macht das Ganze sehr humorvoll und das Thema ist wichtig, aber auch das, die wäre vielleicht auch eine gute Gästin für den Podcast, weil ich glaube, dass Leute, die da aneinander vorbeireden, tun das nicht, weil das eine Lager böse ist und alle arbeitslosen Menschen hasst, sondern weil das eine Lager ein Unrechtsempfinden hat über Betrug, den es zweifelsohne gibt, und das andere Lager sagt, ja, aber ihr dürft jetzt hier nicht das Kind mit dem Bart ausschütten, und dann redet man aneinander vorbei. Und ich glaube, sie ist schon auch Vertreterin von einem Lager, das am anderen Lager vorbeiredet und so tut, als würde man absichtlich missverstanden werden.
Mhm. Okay. Mhm.
Zum selben Zeitpunkt lief wieder ein Vortrag von Bianca Kastel, die man mittlerweile kennen sollte. Denke ich Epa, denke ich Bianca Kastel. Und zwar schlechte Karten, IT-Sicherheit im Jahr Null der Epa für alle. Da waren sehr lustige Dinge bei, wie sie zum Beispiel gezeigt hat, wie die Epa, also wie die Krankenkassen selbst Epa-Credentials ausstellen können, was nie so sein sollte, dass der, der die Datenbank hat, auch zeitgleich neue Schlüssel anlegen kann und dann in der Datenbank damit rumfuschen. Also es war wild und
fast so ein bisschen das letzte Jahr halt zusammen, was da so passiert ist. Seit dem letzten Vortrag im letzten Jahr, den kann man ja im Vorher nochmal schauen, um alles in Erinnerung zu rufen. Auf ein bisschen was wird hier eingegangen, aber dann wird halt gezeigt, okay, wenn man es zusammenfasst, viel ist nicht besser geworden.
Nee, also ich erinnere mich daran, letztes Jahr war noch die Ansage, Karl Lauterbach hat gesagt, das wird nur legal, wenn es nicht mehr hackbar ist. Das heißt, wir sagen jetzt per Gesetz, es gilt als sicher, egal ob das so ist. Und ja, es wurde halt schlecht weitergemacht. Und ich habe auch nicht die Erwartung, dass Frau Wagen, unsere aktuelle Gesundheitsministerin, auch nur im Geringsten versteht, worum es da geht. Also wir fangen jedes Mal bei Null an. Dann, was habe ich noch gesehen? Dann lief im Sendezentrum der Vortrag von unter anderem dem Sven von Ochmenno mit Albonia, den ich sehr empfehlen würde. Es war eine Art interaktives Rollenspiel, wo es darum ging, dass das Publikum die ganze Zeit neue Verschlimmerungen des Szenarios entworfen hat. Und Sven und die anderen auf der Bühne haben die ganze Zeit weiter durch dieses Szenario gekämpft. Und das waren so Sachen wie: Ihr habt einen Stromausfall und ihr seid jetzt alle im Rechenzentrum und müsst das Ding wieder ans Laufen bekommen, dass sie dann sowas sagen wie, okay, also organisieren wir Feldbetten und wir brauchen Versorgung, ohne Mampf kein Kampf. Also brauchen wir jetzt jede Menge Essen, was bestellen wir denn da? Am besten Bowls. Und dann, oh, wir haben einen Rohrbruch, das Klo funktioniert nicht. Naja, aber wir haben ja gerade aus den Bowls gegessen, die kann man doch bestimmt auch doppelt verwenden. Und also es war wirklich lustig, es war viel zu nah an der Realität von Krisenmanagement.
Ja.
Und also das ist einerseits ganz cool, weil echtes Krisenmanagement so funktioniert. Vom CCC gibt es seit Jahren zum Beispiel auch Pläne, was man macht für den Fall einer Zombie-Apokalypse. Und naja, es ist halt cool, dass man darüber mal nachgedacht hat, was man tut, wenn wirklich alle Stricke reißen. Und was man dann tut, wenn nochmal alle Stricke reißen. Und das war so ein bisschen das Rollenspiel, das sich darum gedreht hat, was tun, wenn es die ganze Zeit weiter bergab geht. Und sehr, sehr unterhaltsamer Vortrag. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, gestern hat Sven einen Podcast gehalten zum Thema, wie man sich richtig anzieht und wo diese ganzen Regeln herkommen. Also im Sinne von, wie ziehst du den passenden Anzug zum passenden Anlass an? Von Hochzeit, Casual, Business Casual und so weiter. Absolut sehenswerter Vortrag. Danach wisst ihr, wie ihr euch wo anziehen wollt.
Sehr gut, dann kommt das zwar jetzt auch noch mit direkt auf die Watchliste her.
Ja, dass man immer eine Hose tragen muss, ist aber wirklich lästig.
Deswegen podcasten wir eigentlich immer ohne Kamera, weil dann sieht man nicht, was man unten anhat. Mhm.
Jo, dann sind wir an dem Punkt angekommen, wo es zeitlich sich überschneidet mit dem Umstand, dass wir live sind. Und da möchte ich mal kurz einen Ausblick geben. Ich werde morgen nochmal zusammentragen. Morgen ist der letzte Tag und gegen 16 Uhr ist das Closing Event. Und ich werde morgen noch nachtragen, was heute Abend noch passiert ist und was morgen entsprechend passiert ist. Und dann wird es morgen Abend die Mega-Folge 39C3 geben. Und ja, mal gucken, ob wir morgen uns wieder zusammensetzen, ob ich wieder Malik dazu hole. Das findet sich noch spontan raus.
Genau.
Aber damit haben wir, glaube ich, einen ganz guten Abriss über die meisten und viele der interessanten Talks vom heutigen Tag gegeben. Ich bin, denke ich, für heute auf allen Ebenen durch. Danke, Basti, für deine Zeit und wir sprechen uns zeitnah wieder.
Genau so machen wir das dann. Vielleicht bis morgen, vielleicht dann einfach bis zur nächsten normalen, regulären Folge und dann erstmal für heute. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.